Also ich habe damals darüber berichtet, als das Gesetz verabschiedet wurde, und habe dann schon länger dazu recherchiert, weil mich interessiert hat, wie es angewendet wird. Und ich wusste schon seit einer Weile, dass es insgesamt 23 Fälle gab. Und zum Teil wusste ich auch schon, dass Menschen betroffen waren, die in, da stand immer sowas wie so, in Wohnheimen gelebt haben oder in, also ich konnte schon mutmaßen, dass es Menschen waren, die in irgendwelchen Wohnheimen vermutlich für AsylbewerberInnen gelebt haben, aber ich hatte keine Beweise dafür oder ich konnte nicht näher an diese Informationen drankommen. Und tatsächlich sehr überraschend, also auch für mich überraschend, hat dieser Abschlussbericht der Prüfkommission, die ja vom Innenministerium eingesetzt wurde, also aus der Regierung selber kam, und deswegen eigentlich die Erwartung war, dass nicht sonderlich kritisch sein würde, hervorgebracht, dass letztendlich 19 Personen in den ersten 2 Jahren inhaftiert worden sind. Und zwar fast ausschließlich Personen, die keinen deutschen Pass haben. Also in 16 von 19 Fällen. Und die Beispiele, die da genannt wurden für Personen, die inhaftiert wurden, waren zum Beispiel so Fälle wie 2 junge Männer, die in einem Wohnheim wohnen für AusländerInnen. Und die beiden sind unter Alkoholeinfluss mehrmals in irgendeiner Form gewalttätig geworden oder sind aggressiv aufgetreten, auch gegenüber anderen Menschen in diesem Wohnheim. Und was denn die Polizei gemacht hat, war tatsächlich diese Personen inhaftieren, also in Präventivhaft nehmen. Und zwar, ich meine, jeweils für circa 1 Monat.
Das klingt ja dann, als würde man diese Wohnheime zu Gefängnissen mehr oder weniger machen. Wenn man nicht hört, dann kommt man ins Loch.
Was ich daran so bezeichnend finde, ist, 16 von 19 Personen waren Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Also für mich ganz augenscheinlich ist, die sind nur überhaupt in den Radar der Polizei geraten, weil die halt schon in Einrichtungen waren und schon an Orten waren, wo eh schon kontrolliert wurde und wo sie eh schon so im Spotlight standen. Und nur deshalb sind sie dann auch von dieser besonders harten Maßnahme getroffen worden.
Ist es ja fast so was wie eine Disziplinarmaßnahme, dass man sagt, man hat noch was im Köcher, was dieses Polizeiaufgabengesetz hergibt, und dann nutzt man das in den Fällen, wo man sich anders nicht weiter weiß vielleicht.
Was ich da wirklich nochmal finde, wo Kritik da ansetzen kann, ist zu sagen, der Sinn dieser Maßnahme ist dann einfach auch für mich überhaupt nicht mehr ersichtlich. Also bei jungen Männern, die aggressiv auftreten, es gab einen anderen Fall von einer Person, die suizidgefährdet war, der es offensichtlich sehr schlecht ging und die damit gedroht hat, sich selber das Leben zu nehmen. Auch ein Fall von, wo der Asylbescheid noch ausstand. Und auch diese Person wurde dann für 1 Monat in Präventivhaft genommen. Genau, und meiner Meinung nach kann man sich dann wirklich fragen, was verspricht sich Polizei davon, was es mit Personen macht, dann 1 Monat lang im Gefängnis zu sein. Mhm. Weil ein Gefängnis ist ja erstmal kein Ort, der eine beruhigende oder eine resozialisierende oder irgendwie psychotherapeutische Wirkung auf Menschen hat. Da ist meiner Meinung nach wirklich eigentlich die Frage, was für andere Sozialdienste oder Maßnahmen wären da nötig, um Menschen da zu unterstützen und denen irgendwelche Hilfe anzubieten.
Ja, es wirkt insgesamt so, als wären die Einsatzmöglichkeiten einfach zu sagen, wir setzen da auf Polizei, wir nutzen die Staatsgewalt statt auf zivile Möglichkeiten zu suchen.
Genau, und was ich so bezeichnend finde, ist, dass eigentlich noch gar nicht darüber berichtet wurde die letzten 2 Jahre. Dass nur ganz wenige, es gab so einen Fall, der über den tatsächlich auch in Zeitungen berichtet wurde, weil der so drastisch war, da sind 8 Männer auf einmal in Haft genommen worden, in Präventivhaft genommen worden. In Schweinfurt war das. Genau, und über die anderen Fälle ist aber nie berichtet worden. Und meiner Meinung nach schon auch, weil viele von den JournalistInnen scheinbar nicht die Kontakte da drin haben. Also weil einfach Menschen betroffen waren, die eh schon abgeschottet sind und die möglicherweise in irgendwelchen Asylunterkünften leben und gar nicht die dann selber an die Presse herantreten oder gar nicht die Kontakte haben, um sich selber zu wehren oder irgendwie dagegen vorzugehen.
Ja, im Großen,
das finde ich schon auch sehr bezeichnend.
Im Großen und Ganzen klingt es ja so, als würde man da in ein Loch gesteckt werden, wo man erstmal nicht raus kann und auch keine Möglichkeit hat, Kontakt nach außen aufzunehmen. Weil Sie haben geschrieben, in nur 2 Fällen von diesen 19 Personen, die länger als 2 Wochen eingesperrt waren, ist anwaltliche Hilfe hinzugezogen worden.
Ja.
Und in 3 Fällen gab es einen Verfahrenspflege. Ja. Da kann man sich natürlich fragen, wie soll da überhaupt Information nach außen kommen? Das klingt ja fast nach verschwinden lassen, zumindest für eine gewisse Zeit.
Ja, genau. Und also gerade bei Personen, wo man auch annehmen kann, dass Menschen nicht mit dem Recht besonders vertraut sind, vielleicht gar nicht wissen, was ihnen zusteht, was für Möglichkeiten sie eigentlich noch hätten, besonders beängstigend. Und das Absurde ist aber, dass das damals beim Gesetzgebungsverfahren schon, haben Menschen darauf hingewiesen und waren Also es muss bei so einer drastischen Maßnahme, wenn jemand ins Gefängnis gesperrt werden, einen Beistand geben. Mindestens muss irgendeine Anwältin, ein Anwalt eingeschaltet werden. Genau, und das hat man damals nicht gemacht beim Gesetzentwurf. Und jetzt hat es in der Praxis sich gezeigt, dass es dann auch genau so passiert ist. Menschen haben nicht unbedingt eine Anwältin, einen Anwalt bekommen. Und jetzt hat die Regierung eingelenkt und war so, ah, okay, damit haben wir nicht gerechnet. Dann können wir das ja jetzt im Nachhinein nachjustieren. Vielleicht noch dazu ganz absurd, ich erinnere mich, als in NRW war, da gab es auch ein neues Polizeigesetz, wo auch die Präventivhaft ausgeweitet wurde, zwar nicht so drastisch wie in Bayern, aber auch ganz erheblich. Und da gab es auch diese Debatte darum, ob man jetzt einen verpflichtenden Anwaltsbeistand einführt oder nicht. Und da war tatsächlich damals die Argumentation von der Gegenseite, naja, Anwaltsbeistand braucht es ja nicht unbedingt, weil die Person kann sich ja gar nicht verteidigen. Ihr wird ja auch gar nichts vorgeworfen. Also es gibt ja gar keine Straftat, die im Raum steht, die begangen worden sein soll oder nicht, sondern die Person wird ja präventiv in Haft genommen. Es gibt keine Verteidigung eigentlich gegen diese Präventivhaft. Das Einzige, was eine Anwältin und ein Anwalt machen kann, und aber auch das ist ja schon wichtig, ist Haftbedingungen irgendwie verändern oder Öffentlichkeit, Akten einsehen, an die Öffentlichkeit gehen, das Ganze dokumentieren, im Nachhinein nachvollziehbar machen.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Wie sieht das denn aus? Was berichten die Leute, die in diese Präventivhaft gekommen sind? Oder gibt es da überhaupt keine Berichte, was da eigentlich vorgefallen ist, weil die Leute danach abgeschoben worden sind oder untergetaucht und verschwunden?
Ich habe selber keinen Kontakt zu einer Person, die davon betroffen war. Ich habe tatsächlich mal ein Gespräch geführt mit einer Person aus dieser Prüfkommission und da war ich sehr überrascht, weil diese Prüfkommission, wie gesagt, vom Innenministerium eingesetzt wurde, eigentlich ziemlich weiten Zugang hat, ziemlich weite Einsichten in ganz viele Akten. Und auch die haben gesagt, sie haben Schwierigkeiten, diese Fälle komplett nachzuvollziehen, weil sie teilweise keinen Kontakt mehr zu den Personen herstellen konnten, weil die abgeschoben worden sind. Also gerade diese 8 Personen in dem Fall von Schweinfurt, die da auf einmal in Haft genommen worden sind.
Weil sie sich solidarisieren wollten gegen eine Festnahme oder gegen eine Abschiebung von einem anderen Flüchtlingen.
Genau, es war, also eine andere Person sollte abgeschoben worden und es sind viele Menschen scheinbar in den Innenhof getreten von diesem Gebäude, hatten sich irgendwie dagegen gestellt oder haben versucht, den Weg zu blockieren für Polizeieinsatzkräfte. Eigentlich ja ein Ereignis, was am Ende des Tages vorbei gewesen sein sollte. Also das ist mir tatsächlich auch in diesem Fall besonders schleierhaft, was man sich dann davon verspricht, diese Person nachträglich in Präventivhaft zu nehmen. Mit der Argumentation, dass Präventivhaft ja keine Strafe ist, sondern was Zukünftiges verhindern soll. Die sind scheinbar danach abgeschoben worden, weil sie alle keinen europäischen Pass hatten und konnten jetzt auch nicht mehr befragt werden dazu, auch von dieser Prüfkommission nicht, die eigentlich ja ideale Voraussetzungen hatte.
Also lässt sich zusammenfassend sagen, es wurden Leute weggesperrt, ohne dass sie eine Straftat begangen haben. Sie sind danach nicht mehr angehört worden, zu einem großen Teil auch nicht von der Prüfkommission. Wir haben keine Ahnung, wie diese Präventivhaft dann tatsächlich für die Leute aussieht. In der Präventivhaft haben sie keine Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren, deswegen, weil sie weder anwaltliche Beihilfe haben oder Hilfe, noch einen Verfahrenspfleger. Und es trifft zumeist die Schwächsten der Schwachen, die sich eh nicht mit dem Rechtssystem auskennen.
Genau, und was die Prüfkommission jetzt in ihrem Abschlussbericht geschrieben hat, war, wie zu erwarten, sie schlagen vor, dass dieser Anwaltsbeistand in Zukunft eingeführt werden soll, dass das verpflichtend sein soll, dass diese Maximaldauer, die jetzt gerade unendlich ist, also man könnte theoretisch nach dem bayerischen Recht gerade eine Person unter Richtervorbehalt immer wieder, die Haft immer wieder verlängern und so unendlich in Haft halten, dass die in irgendeinem Maße begrenzt wird. Das sind beides meiner Meinung nach sinnvolle Vorschläge. Und was ich finde, wo aber wirklich eine große Lücke ist, für mich ist das Bezeichnendste an diesem Abschlussbericht, dass 16 von 19 Personen ohne deutschen Pass waren. Also ich finde es einfach eine ganz eklatante Ungleichbehandlung, die sich in der Praxis hervorgetan hat. Und darauf gibt es keine Antwort. Ich habe bisher noch keinen Vorschlag gehört, wie darauf reagiert werden soll. Und meiner Meinung nach ist das kein Zufall, sondern ich habe auch versucht darzustellen, in dem Artikel, den ich geschrieben habe, dass es ja durchaus System hat, also dass es auch davor ganz gezielt von der CSU Gesetzesänderungen gab, auch im Polizeirecht und nicht nur im Ausländerrecht, die ganz gezielt Menschen ohne deutschen Pass betreffen. Und das deswegen jetzt nicht völlig überraschend kommt, dass es in der Praxis dann auch genauso zeigt.
Was weiß man denn über die 3 deutschen Personen, die in dieser Präventivhaft waren?
ich habe nicht Zugang zu den kompletten Akten, das hat nur die Prüfkommission. Das heißt, ich habe nur das, was ich aus schriftlichen Anfragen von Landtagsabgeordneten zum Teil einsehen konnte. Da wird die Nationalität, der Pass nicht gelistet. Das heißt, ich kann das nur mutmaßen, zu versuchen zuzuordnen, was das für Fälle waren.
Was noch ein anderer Begriff war, den wir vielleicht nochmal zum Ende klären sollten, ja. Es hieß ja immer die drohende Gefahr. Da hat sich jetzt aber was geändert. Was ist jetzt da der aktuelle Terminus?
Genau, also drohende Gefahr gibt es im, war dieses neue Rechtsbegriff, der vom Bayerischen Polizeigesetz erstmals so verwendet wurde. Und was dahinter steckt, ist ein ziemlich eklatanter Unterschied, nämlich davor hatten wir immer verschiedene Abstufungen von wie viel wissen wir schon über eine bevorstehende Straftat? Also ich sehe sie schon kommen, ich sehe, wie sie gerade begonnen wird oder begangen wird. Oder ich habe konkreten Verdacht, dass sie gerade geplant wird. Ich habe vielleicht schon Material dazu. Und genau, immer weitere Abstufungen. Und die drohende Gefahr ist aber ein komplett neuer Ansatzpunkt. Da geht es nämlich darum, dass ich gar keine Straftat im Raum habe. Also es gibt gar keine Ort und Zeit über eine Straftat, sondern ich gucke mir nur noch Personen an. Ich sage, diese Personen halte ich für in der Lage und bereit dazu oder irgendwie so weit radikalisiert, dass sie in der Straftat begehen wird.
Oder eben so verzweifelt wie in dem Fall von dem Suizidgefährdeten.
Ja, wichtiger Hinweis. Genau, und das wurde für viele der Maßnahmen, die im Bayerischen Polizeigesetz geregelt wurden, ganz viele von diesen Überwachungsmaßnahmen, die sind jetzt an die drohende Gefahr gekoppelt. Und in der Praxis heißt das, die Polizei muss ganz wenig nachweisen eigentlich darüber, woher sie ihren Verdacht nimmt, sondern kann ganz viele Überwachungsmaßnahmen einfach so schon mal gegen Personen durchführen, die sie halt irgendwie auf dem Schirm hat. Und bei der Präventivhaft ist das nicht der Fall. Da geht es nicht um die drohende Gefahr, aber da stand eigentlich Ordnungswidrigkeiten, total geringfügiger Lapidarkram. Und so hat sich das dann ja auch gezeigt in der Anwendung jetzt. Da wurden Männer eingesperrt, weil sie aggressiv waren unter Alkoholeinfluss oder weil sie irgendwie gepöbelt haben, weil es vielleicht mindere Rangeleien gab. Vielleicht ist mal was zu Bruch gegangen da drin. Aber das waren alles keine, die haben keine große Straftat geplant. Das hat ihnen auch niemand unterstellt, sondern das waren diese geringfügigen Ordnungswidrigkeiten eigentlich, für die sie dann eingesperrt worden sind.
Was sind jetzt die Möglichkeiten in nächster Zeit? Es gibt die Verfassungsklagen, die vorliegen, auf die setzen viele. Es gibt zivilgesellschaftlich darüber hinaus jetzt eigentlich nicht mehr viel, was gerade eben gemacht werden kann.
Genau, es gibt die verschiedenen Verfassungsklagen in Bayern. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Das gibt es nicht in vielen Bundesländern. Gibt es noch so eine Popularklage. Meiner Meinung nach, was total wichtig ist und was ich finde, gerade dieses Beispiel präventiver, worüber wir beide jetzt gerade geredet haben, so lange, zeigt eigentlich total deutlich, wie auch so antirassistische Initiativen und Initiativen, die sich irgendwie gegen europäische Abschottungspolitik stehen, wie das eigentlich auch im inhaltlichen, also ich finde, da könnten eigentlich in den Bündnissen noch mehr Brücken geschlagen werden, weil das eigentlich Themen sind, die auch nah beieinander sind. Genau, und ich finde, so Idealvorstellung wäre immer, dass wir halt irgendwie Konzepte davon entwickeln oder Ideen davon entwickeln, wie das Thema Sicherheit anders verhandelt werden kann. Also wie das nicht immer auf so eine Abschottung und so einen mächtigen Staat, der irgendwie ganz umfassendes Wissen anhortet und dann so die gefährlichen Personen raussucht, nicht solche Szenarien, sondern irgendwie alternative Szenarien dazu zu entwickeln. Das wäre für mich eigentlich so die Idealvorstellung, wo man jetzt ansetzen kann, wo man weiter dran arbeiten kann, um dem was entgegenzustellen.